Der Vorwurf für die Missionare ist immer, dass sie sich in dieses System reinbegeben haben, dass sie sich nicht dagegen aufgelehnt haben. Und das war aber die Bedingung, dass sie nur auf die Plantagen kamen, wenn sie sich an die Regeln halten natürlich und sie keinen Aufstand jetzt provozieren oder anderes machen. Die Frage ist immer, ob sie hätten mehr machen können.
Ich denke oft, wenn wir diese Bewertung vornehmen aus unserer heutigen Sicht, dass wir da sehr vorsichtig sein müssen. Denn ja, ich denke auch immer, wer weiß, wie dann in 200 Jahren die Leute über uns reden werden. Ich denke auch, dass vieles damals nicht im Blick war, was für uns heute ganz klar selbstverständlich ist. Sicherlich wird es bei unserer Arbeit auch Punkte geben, die in der Zukunft auch kritisch betrachtet werden.
Gegen Ende des Jahres fanden sich wieder einige in der Nähe ein, welche sich ziemlich freundlich anstellten und es an Lobsprüchen nicht fehlen ließen, womit sie die Europäer zur Freigebigkeit zu bewegen suchen, weil es ihnen eine Schande ist, um etwas zu bitten. Solange man mit ihnen vom Seehundfang redete oder ihren Fragen von dem Zustand anderer Länder ein Genügen tat, hörten sie gerne zu. Sobald man aber von der Bekehrung anfing, wurden sie schläfrig oder fingen wohl gar an zu schreien und liefen davon.
Mission Postkolonial. Die Herrnhuter Brüdergemeine blickt auf ihre Geschichte. Eine Sendung von Martin Zähringer und Jane Twerstedt.
So, dann wäre noch das Umiak. Das ist ein sehr schönes Umiak hier. Bin rausholen, ein bisschen schwierig. Ich kann es auch versuchen rauszunehmen.
Silke Piefko hebt das Modell eines grönländischen Frauenbootes aus der Magazinkiste.
Das ist ein relativ großes Modell.
Es ist fast einen Meter lang, gefertigt aus Holz und Fell. Darin kauern vier Frauenfiguren mit Rudern. Etwa eine Handbreit hoch, am anderen Ende sitzt die Steuerfrau. Das Boot kam durch den Herrnhuter Missionar Adolf Riegel in das Missionsmuseum hier in Herrnhut. Die kleine Stadt in der Oberlausitz ist seit 1722 Sitz der Herrnhuter Brüdergemeine. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts gab es den Herrnhuter Museumsverein, der sammelte, was die Missionare aus aller Welt mitgebracht hatten. Heute gehört das Museum zu den Völkerkundemuseen in Sachsen. Über 5.500 Ausstellungsstücke haben sie hier. Silke Piefko ist die Leiterin und sagt, dass es bisher noch keine Rückgabeansprüche gibt. Oft handelt es sich um Souvenirs oder Abschiedsgeschenke. Vieles wurde von den sammelnden Missionaren gekauft. Momentan ist das alles im Magazin, denn die Ausstellung wird neu konzipiert. Sie soll dialogischer und aktueller werden. Etwa mit Fokus auf Klimawandel oder die Sklaverei. Und es sollen Menschen aus den ehemaligen Missionsgebieten zu Wort kommen. Etwa aus Grönland, Labrador und Suriname. Für uns hat Silke Piefko einige Stücke aus Grönland in einen Seminarraum des Museums bestellt.
Ja, Umiak, also Weiberboot genannt, weil natürlich die Frauen dieses Umiak gerudert haben. Und es diente also hauptsächlich zum Transport von Familien beispielsweise, wenn man die Fangplätze gewechselt hat. Oder zum Transport überhaupt von Beute, von Walen beispielsweise, die mit dem Kajak erlegt wurden.
Von diesen Dingen wussten die drei Herrnhuter Brüder Christian Stach, Matthäus Stach und Christian David noch nichts, als sie sich dem Ruf ihres Herzens und dem Los gehorchend 1732 auf den Weg nach Grönland machten. Grönland stand seit 1583 unter dänischer Oberhoheit und seit 1636 gab es eine grönländische Handelskompanie. Aber erst nachdem die dänische Staatskirche 1722 die erste Missionsstation eröffnet hatte, begann die eigentliche Kolonialisierung Grönlands. Die Herrnhuter sollten als Laienbrüder der dänischen Mission helfen, bauten dann aber mehrere eigene Missionsstationen auf.
Und mit diesen Umiaks hat man also auch die Visitationsreisen unternommen. Das heißt, wenn Missionare nach neuen Plätzen Ausschau gehalten haben, wo man Missionsstationen errichten konnte. Und man hat zum Beispiel von Nuuk auf eine südliche Station, das waren ungefähr 500 Kilometer, ich weiß jetzt nicht welche, das waren 500 Kilometer, die hat man also mit dem Umiak zugelegt. Und da hat man 50 Tage gebraucht und 30 Tage davon auf dem Wasser verbracht. Und das ist natürlich auch kreuzgefährlich gewesen, aufgrund des Wetters, der Strömung, des eiskalten Wassers oder auch natürlich von Tieren, Eisbären, Walross. Das war schon ein gefährliches Unterfangen.
In der Grönlandsammlung finden sich viele Modelle von Gebrauchsgegenständen der Inuit. Sie dienten den späteren Missionaren als Anschauungsmaterial. Die Brüder Stach und David dagegen kamen in eine ihnen fremde Welt und hatten keinen systematischen Plan, wie sie ihren Glauben vermitteln wollten. Sie waren schwärmerische Geister, inspiriert von einer fast erotischen Christusliebe, versehen mit einem Losungsbuch aus Bibelzitaten und vor allem handwerklichen Fähigkeiten. Über ihre Anfänge und die ersten 30 Jahre schrieb der Herrnhuter Historiker David Kranz seine Historie von Grönland, erschienen 1765.
Da haben wir erst neben David Kranz eine wunderschöne Ausgabe. Mit Herrnhuter Kleisterpapier. Also finde ich total toll.
Piefko packt das Buch vorsichtig aus. Eine Originalausgabe von 1765.
Sie können auch selber blättern, wenn Sie Handschuhe anhaben.
Auf feines Pergamentpapier sind detaillierte Grönlandkarten gedruckt, Abbildungen von Inuit in ihrer Winterkleidung. Ein Frauenboot mit voller Besatzung zieht durch eine Landschaft mit Eisbergen. Werkzeuge und Jagdwaffen der Grönländer sind zu sehen. Die Missionsstationen sind umgeben von den Torf- und Erdhütten ihrer einheimischen Anhänger, doch einige Inuit lehnten den fremden Glauben ab, wie Kranz schildert.
Gegen Ende des Jahres fanden sich wieder einige in der Nähe ein, welche sich ziemlich freundlich anstellten und es an Lobsprüchen nicht fehlen ließen, womit sie die Europäer zur Freigebigkeit zu bewegen suchen, weil es ihnen eine Schande ist, um etwas zu bitten. Solange man mit ihnen vom Seehundfang redete oder ihren Fragen von dem Zustand anderer Länder ein Genügen tat, hörten sie gerne zu. Sobald man aber von der Bekehrung anfing, wurden sie schläfrig oder fingen wohl gar an zu schreien und liefen davon.
Das Missbehagen der Grönländer hatte einen guten Grund. Hatten sie doch ihre eigene Kosmologie. Sie glaubten an die Urmutter Sedna im Meer, die für die Ordnung der Dinge sorgt und vor allem dafür, dass sich genügend Fangtiere blicken lassen. Wenn aber die Menschen das Meer beschmutzen, hält sie die Tiere zurück und nur ausgebildete Schamanen, die Angakoks, können Sedna durch Geisterreisen ins Meer wieder umstimmen. Kranz hatte dafür wenig übrig. Damals waren die Missionare weit davon entfernt, indigenes Wissen anzuerkennen. Ganz im Gegenteil, sie feindeten die Angakoks in einem erbitterten Kulturkampf an und bezichtigten sie der Lüge. Sie verboten ihre Rituale wie Trommeltanz und Geisterreisen. Die Herrnhuter Missionare machten die nomadischen Inuit auf den Missionsstationen sesshaft, ächteten aber ihre Amulette und Mythen, Tänze und Spiele. In den Missionen galten die pietistischen Normen aus Herrnhut und wenn die Inuit diese missachteten, wurden sie bestraft.
Also die Herrnhut haben ja sehr, Vergehen sehr drastisch, wo man jetzt vielleicht sagt, naja gut, derjenige musste dann beim Gottesdienst ganz hinten auf der Bank sitzen als Strafe, wo wir vielleicht lächeln drüber, aber das war für die Leute damals wirklich eine Strafe.
In Grönland haben wir vor einiger Zeit den dänischen Historiker Thorkild Kjærgaard besucht. Er führte uns dort durch die ehemalige Missionsstation Neu-Herrnhut. Sie liegt am Rand der Hauptstadt Nuuk, der Blick geht auf den Fjord.
1747 wurde das Haus eingeweiht und in allen Fenstern standen Kerzen. Das waren insgesamt 18 Fenster. Das ganze Haus erschien wie ein einziges Lichtermeer. So etwas hatte man in Grönland noch nie gesehen. Und als die Grönländer hereinkamen, waren sie stumm vor Ehrfurcht bei dieser Pracht, der architektonischen Eleganz, all dem Licht. Und sie dachten, wenn das hier schon so schön ist, wie schön muss es dann erst im Himmel sein?
Das Wirken der Herrnhuter Brüdergemeine ist heute in Grönland kein großes Thema mehr. Eine unerzählte Geschichte, wie es Kjærgaard nennt. Dabei waren sie zu ihrer Zeit doch recht einflussreich.
der Herrnhuter-Mission, also verfährt die Entwicklungsbewegung.
Und als die Herrnhuter-Mission endlich zu greifen beginnt, sie hatten es als Erweckungsbewegung am Anfang ja sehr schwer, Fuß zu fassen, da breiteten sie sich in Windeseile bei den Grönländern aus. In einer langen Periode waren sie sogar größer als die dänische Staatsmission.
Und
1899 hat man ja dann beschlossen, dass man praktisch die Mission aufgibt. Die wurde als erfolgreich abgeschlossen betrachtet. Und man hat dann auch gesagt, dass man hatte finanzielle Probleme in der Brüdergemeinde, also in der Missionstätigkeit. Und hat man gesagt, man gibt Grönland auch auf, um neuen Gebieten wieder gegenüberstehen zu können, also der Erschließung sozusagen.
Wir begeben uns jetzt erstmal in Richtung des Friedhofes der Brüdergemeinde, eben dem sogenannten Gottesacker, ein bisschen ungewöhnliche Bezeichnung, aber ein schönes poetisches Wortbild.
Konrad Fischer leitet das zweite Museum in Herrnhut, das Heimatmuseum. Es liegt in der Nähe des Zinzendorfplatzes, dem historischen Kern der Stadt. Nicht weit davon der Friedhof. Hier nehmen wir unsere zweite Spur in die frühe Missionsgeschichte auf. Sie führt in die Karibik.
Der Gottesacker selber ist seit 1730 in Betrieb. Seitdem ununterbrochen wird er auch genutzt. In einem Modus, der ja auch eher unüblich ist, nämlich, dass nicht wiederbelegt wird.
Darum gibt es hier bis zu 300 Jahre alte Grabsteine. Es sind 6200 Gräber. Alle haben die gleiche Größe. Mit kleinen Zwischenräumen liegen die Steine nebeneinander auf der Erde. Frauen und Männer liegen in getrennten Grabfeldern. Je nach Alter der Steine sind die Inschriften noch gut lesbar. Manche sind von Moos bewachsen. Konrad Fischer zeigt uns Gräber von Missionaren und Missionierten. Auch ehemalige Versklavte aus der Karibik sind dabei.
Ein ähnliches Beispiel finden wir hier. Und da geht es um, ursprünglich hieß er Carmel Oli. Und getauft wurde er dann auf Josua. Und das ist wiederum ursprünglich eigentlich ein Sklavenjunge aus Guinea, der dann in die Karibik geraten ist.
Auf dem Stein können wir kaum etwas entziffern. Doch fast alle Geschichten der Toten lassen sich rekonstruieren. Denn die Missionare haben persönliche Tagebücher und Briefe geschrieben. Sie liegen mit den Dokumenten der Missionsstationen im Missionsarchiv. Dieses wertvolle Archiv gehört seit 2024 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Ebenso wie der Friedhof, das Völkerkundemuseum und historische Bauwerke in Herrnhut. Im Archiv gibt es auch Informationen über Carmel Oli oder Josua.
Und dann mit einem der beiden ersten Herrnhuter Missionare, nämlich mit Leonhard Dober, dessen Grab wir hier vorne dann gleich noch sehen werden, ist er 1735 nach Herrnhut gekommen, ist dann in Ebersdorf in Thüringen getauft worden und hat dann allerdings, das Schicksal finden wir hin und wieder, nicht mehr so sehr lange gelebt.
Die frühe karibische Missionsgeschichte auf St. Thomas, St. Croix und St. John ist akkurat dokumentiert. Vier dicke Bände hat der Herrnhuter Historiker Christian Oldendorp geschrieben. Erschienen 1777.
Sonntags, den 25., ging Martin wie abgeredet worden nach der Kompanieplantage zu Leonhards Bekannten. Den Weg dahin über die Grüne Aue benetzte er, wie er schrieb, mit Tränen, redete mit dem Heiland und gedachte, wo er doch ein Schäflein antreffen möchte, das sich zum Hirten und weisen lassen wollte. Bald begegnete ihm ein junger Schwarzer, Immanuel. Dem pries er Jesum, das Lamm Gottes, das für unsere Sünden gestorben ist, mit seinen heiligen Wunden an und fragte ihn, ob er ihn kennen wollte.
Oldendorp beschreibt die Handwerkermissionare als junge, enthusiastische Christen, die anfangs sogar überlegten, sich selbst versklaven zu lassen. Sie wurden oft krank und starben reihenweise im feucht-heißen Klima. Aber sie wollten die Brüder der Versklavten sein. Dennoch wurden manche selbst Plantagenbesitzer und Sklavenhalter und von den anfangs feindlich gesinnten Plantagenbesitzern sogar zum Missionieren eingeladen. Good morning. Ein Besuch in der Kirchengemeinde Friedenstal auf St. Croix in der Karibik.
Yeah, we can sit here and move around as you desire, whichever is easier for you.
Would you like to show us around in the church?
And then sit down.
And then okay, sit down. No,
yeah. Reverend Chase ist auf Barbados geboren und hat sein Leben im Umfeld der Moravian Church verbracht, zu der auch seine Eltern und die ganze Familie gehören. Schwarze Pfarrer, so erzählt er, konnten sich auf den Inseln erst seit den 1960er Jahren durchsetzen. Er zeigt uns die Herrnhuter Kirche in St. Croix. Von außen wirkt sie ein wenig verwittert, aber hier drin ist alles gepflegt. Schlichte Bänke für die Gläubigen, eine Orgel und schöne Leuchter, vorne ein schmales Pult.
Dort hinter Ihnen sind Buntglasfenster. Sehen Sie die Signatur dort? Das ist weltweit die offizielle Signatur der Moravian Church. Es ist Latein und heißt ungefähr, unser Lamm hat gesiegt, lasst uns ihm folgen.
Das Buntglaslamm mit der Siegesstandarte findet man in jedem Herrnhuter Kirchengebäude. Die Brüdergemeine heißt hier Moravian Church, also mährische Kirche, und ist nicht mehr direkt mit der europäischen Provinz verbunden. Wie wird in dieser Gemeinde an die Sklavenhaltergesellschaft, den Kolonialismus, erinnert?
Some people say, look, the past is the past, move on with your life, because we didn't, our generation didn't do it.
Manche sagen, sieh mal, die Vergangenheit ist Vergangenheit. Mach weiter mit deinem Leben, denn unsere Generation hat das nicht getan. Und manchmal ist es schwierig für die Kirche, Partei zu ergreifen, wenn sie doch das Evangelium von Christus predigen soll. Aber im Grunde genommen ist das ja wieder das Wesen aller Beziehungen. Das Wesentliche für das Überleben jeder Beziehung muss Vergebung sein. Und Vergebung bedeutet nicht nur vergessen, sondern buchstäblich die Bereitschaft, von diesem Punkt aus weiterzugehen und nicht wieder und wieder jemandem ins Gesicht zu werfen, was man in der Vergangenheit getan hat.
Aber was hat man getan? Die dänisch-westindischen Inseln waren ein Angelpunkt im transatlantischen Dreieckshandel. Hier wurden der Zucker und der Rum erzeugt, der Kopenhagen und das damals dänische Flensburg, das dänische Königshaus und europäische Handelsgesellschaften reich gemacht hat. Die Dänen haben auf ihren Inseln seit 1666 aus Afrika verschleppte Menschen als Sklaven verkauft. Hunderttausende wurden von den Plantagenbesitzern gnadenlos ausgebeutet und unterlagen einem brutalen Regime. Nikolaus Ludwig Graf Zinzendorf, der Gründer der Herrnhuter Brüdergemeine, hat das alles 1739 in einem sogenannten Interimsakkord mit dem dänischen Gouverneur für gut befunden, damit die Herrnhuter Mission dort bleiben konnte. Oldendorp zitiert die Paragraphen dieser Vereinbarung.
Der Zehnte enthielt, sie sollten keinen Sklaven schreiben, noch sich einbilden lehren, dass sie frei werden sollten, wenn sie Christen seien, noch dass sie so gut als ihre Meister oder Herrn, noch dass sie deswegen zur Arbeit weniger verpflichtet oder frei von Strafe wären, sondern im Gegenteil, dass sie nun als Christen gegen ihre Herren mehr Treue bewiesen und in allem nach Gottes Wort zu wandeln suchen müssten.
Sklaven sollten also keine Bildung erhalten, aus Angst, dass sie sich sonst aus der Ausbeutung befreien wollen. Die Herrnhuter haben durchaus Bildung vermittelt und das Lesen und Schreiben hat auch jenen Gemeindemitgliedern genützt, die sich heimlich am Widerstand, an Aufständen und der Versorgung der in die Wälder geflüchteten Sklaven beteiligten. Aber die offizielle Lehre der Mission war die Unterwerfung.
Die Frage ist immer, ob sie hätten mehr machen können. Das sieht man heute kritisch und das sehen wir auch durchaus kritisch, ob man nicht nur die Freiheit des Glaubens verkündet und sagt, Christus hat euch frei gemacht und ihr müsst aber trotzdem weiter Sklaven bleiben und euren Herren dienen.
Theodor Clemens ist Bischof der Herrnhuter Brüder Unität. Wir treffen ihn in der Nähe des Zinzendorfplatzes in Herrnhut. Mission heute und damals. Darüber wollen wir mit ihm sprechen. Clemens ist in Herrnhut geboren und erzählt uns, dass er aus einer Missionarsfamilie kommt.
Wir hatten das mal so in unserer Jugendzeit gesagt, wir würden auch mal in die Mission gehen, heißt das so. Und da wurden wir gefragt, ob wir noch immer bereit wären, sowas zu machen. Und da hat meine Frau und auch mein damals noch kleiner Sohn, 6 Jahre alt oder gerade Erstklässler, gesagt, ja, das machen wir. Und da sind wir dann 4 Jahre nach Suriname gegangen in Südamerika und wurden dort eben gefragt, mitzuhelfen in einer Gemeinde.
Suriname war von 1667 bis 1975 eine niederländische Kolonie. Dort haben die Herrnhuter seit 1735 missioniert. Heute sind sie noch als Moravian Church vor Ort, die zur Unitätsprovinz Karibik und Südamerika gehört.
Ich bin eigentlich nicht in die Mission gegangen, sondern ich habe mich immer verstanden als Mitarbeiter in einer anderen Kirche sozusagen oder in unserer Kirche in Suriname, nicht als Missionar in dem klassischen Sinne, wie das im 18. Jahrhundert war. Mission ist keine Einbahnstraße, dass man also als Europäer irgendwo hingeht und erzählt, wie das Leben und wie die Welt ist, sondern dass man selber auch ganz viel lernt und empfängt und aufnimmt und Neues entdeckt auch und sich auch durch Erfahrungen anderer beschenken lässt.
Aber was lernt man konkret, wenn sich die Mission für die anderen Sichtweisen öffnet? Bischof Clemens empfiehlt uns einen Besuch bei der Brüdergemeinde in Bad Boll in Württemberg, wo er selbst einmal nach der Wende Gemeindepfarrer war.
So, hallo.
Hallo, guten Morgen. Martin Zöringer.
Bettina Naskowitz. Schön.
Jene Zwesser.
Schön, herzlich willkommen hier in Hallo. Bad Boll. Das hier ist unser Moravian Merchandise, nennt sich das. Wir verkaufen dort Artikel aus Projekten, weltweiten Projekten oder fair gehandelten Projekten und unterstützen damit wieder Projekte im Ausland. Also hier sind dann unsere Verwaltungsbüros, die Spendenabteilung, Spendenbuchhaltung und auch unser Büro von unserem Projektteam. Mhm. Also relativ überschaubar. Ja. Und auch hier ist es hier praktisch die Herrnhuter Brüderunität und auch die Herrnhuter Missionshilfe. Wir sind hier in einem Gebäude.
Bad Boll war in der Nachkriegszeit die westdeutsche Zentrale der Herrnhuter. Heute besteht die Hauptarbeit in der Verwaltung und Organisation von internationalen Projekten. Bettina Naskowitz kommt ursprünglich aus der staatlichen Entwicklungshilfe und ist hier zuständig für die Koordination von Hilfsprojekten und für Fundraising. Sie bringt uns in einen Konferenzraum im 2. Stock. Aus den Fenstern geht der Blick über eine weite Ackerwiese. Am Himmel kreist ein Milan. Kaffee und schwäbische Brezeln. Am Tisch sitzt mit uns Raimund Hertsch.
Das heißt natürlich, dass unser Missionsverständnis auch entsprechend sich ein bisschen gewandelt hat. Heute ist Mission ganz stark wirklich diese Projektzusammenarbeit, aber wirklich auch aus dieser Motivation heraus der Jesus-Nachfolge.
Raimund Hertsch ist ein Herrnhuter Pfarrer, amtiert aber nicht in Bad Boll. Hier arbeitet er als Vorsitzender der Missionshilfe. Er ist seit 2014 Mitglied der Kirchenleitung in Europa und zuständig für die internationalen Kontakte. Die Brüderunität ist in den Regionen Karibik und Südamerika, Afrika, Nordamerika und Europa tätig. Sie hat weltweit 1,1 Millionen Mitglieder. Heute sind die Herrnhuter Gemeinden in Afrika und in der Karibik wesentlich größer als die der europäisch-festländischen Provinz. Sie haben mit den Europäern eine gemeinsame Kirchenordnung, aber verwalten sich weitgehend selbst.
Aber wir als Herrnhuter Missionshilfe sind jetzt nicht mehr wie früher dieses Missionsverständnis war, dass ich jetzt nach Afrika gehe und den Menschen von Jesus erzähle, sondern eigentlich ist es schon gerade andersrum, dass die uns was erzählen könnten vom Glauben.
Die Zeiten sind längst vorbei, als alle Entscheidungen in Herrnhut getroffen wurden. Aber die eurozentrische Perspektive wird auch erinnerungspolitisch hinterfragt, besonders beim Thema transatlantischer Dreieckshandel in der Karibik und in Suriname. Raimund Hertsch überreicht uns eine Sonderausgabe des Herrnhuter Boten von 2023, Nummer 309. Hier schreiben Mitglieder der Herrnhuter Kirche auf Niederländisch und Deutsch über ihre Sicht auf Sklaverei, Ausbeutung und das Erinnern. Die deutlichsten Worte findet Schwester Winnell Curtin Roberts, eine Nachkommin versklavter Afrikaner aus Barbados in der Karibik. Heute ist sie Pfarrerin in der Genfer Brüdergemeine. Sie schreibt im Herrnhuter Boten Nummer 309.
Erstens, die Brüdergemeinde besaß und kaufte versklavte Afrikaner und profitierte von ihnen. Zweitens, die Versklavten wurden ermahnt, ihren von Gott gewollten unterdrückten Zustand zu akzeptieren und im Gehorsam gegenüber Gott und ihren irdischen Versklavern zu leben. Drittens, die Missionare setzten sich weder für die Abschaffung des Sklavenhandels noch für ein Ende der Sklaverei ein. Viertens, das Ziel der von ihnen verkündeten Botschaft von Jesus Christus war es, einen unterwürfigen afrikanischen Christen zu formen, der die afrikanische Kultur verurteilt und den Afrikanismus ablehnt.
Dieses Heft erschien 10 Jahre nach einer ersten Erklärung zur Rolle der Missionsarbeit. Damals, im Jahr 2013, bat die Kirchenleitung der Europäisch-Festländischen Brüderunität die Nachkommen der versklavten Menschen ausdrücklich um Vergebung und einen Neuanfang. Es war der 150. Jahrestag der Abschaffung der Sklaverei in Suriname.
Und dann sagen sie auch oft, wir wollen uns auch nicht vorschreiben lassen, wie wir unsere Geschichte betrachten wollen. Dann sind es nämlich wieder die Europäer, die bestimmen, wie diese Aufarbeitung aussieht. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt auch, dass man unsere doch sehr engagierte Aufarbeitung, die wir jetzt tun wollen, nicht über die Köpfe der Menschen hinweg tun, ja, die in den anderen Provinzen natürlich auch aus ihrer Perspektive eine manchmal andere Sicht auf die Dinge haben.
Die Kirchenleitung übernimmt eine historische Verantwortung auch dafür, dass sie sich nicht für die Befreiung der Versklavten eingesetzt hat. Rassismus, Machtmissbrauch und Kulturimperialismus im Kontext der eigenen Geschichte stehen inzwischen deutlicher in der Kritik, besonders in der großen surinamesisch-niederländischen Brüdergemeinde, der größten Gemeinde in Europa. Seit September 2021 arbeitet in den Niederlanden ein 4-köpfiger Lenkungsausschuss zur Aufarbeitung der Sklavereigeschichte. 2023 brachte Jamaika bei der alle 7 Jahre stattfindenden Unitätssynode den Antrag ein, die gesamte Missionsgeschichte der Herrnhuter kritisch aufzuarbeiten.
Und in diesem Beschluss der Unitätssynode steht auch, dass alle Provinzen jetzt bis 2030 vorläufig, bis zur nächsten Unitätssynode, Maßnahmen ergreifen sollen, um die Geschichte aufzuarbeiten, zu schauen, wo in ihren Regionen Machtmissbrauch geschieht oder wo die Gefahr besteht, wo es Rassismus gibt, wo heutige Formen von Sklaverei passieren. Also konkret wirklich nicht nur mit dem Finger auf unsere Vorfahren zu zeigen, sondern zu sagen, wir müssen aufpassen, dass es bei uns nicht ähnliche Dinge passieren und aus dieser Geschichte auch lernen.
In SWR Kultur Glauben hörten Sie eine Sendung von Martin Zähringer und Jane Twerstedt, Mission Postkolonial. Die Herrnhuter Brüdergemeine blickt auf ihre Geschichte. Redaktion Ulrich Pick.